Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Nach dem Abzug der US-Truppen in Afghanistan und der Machtübernahme durch die Taliban war das Entsetzen ja ziemlich groß. Auch weil so viele Menschen dort festgesessen sind und nicht fliehen konnten bzw. nicht rausgeholt wurden. Jetzt sitzen viele immer noch fest und selbst die, die es zunächst rausgeschafft hatten, harren seither zum Teil auf internationalen Zwischenstationen aus, weil sich niemand mehr für sie interessiert. Überhaupt, Afghanistan. War da was? Die öffentliche Wahrnehmung, die hat sich ziemlich schnell weitergedreht. Der Buchmarkt, der tickt da ein bisschen langsamer, weil Bücher natürlich Zeit brauchen, um sie zu schreiben. Und deshalb kommen jetzt, zum Frühjahr, etliche Bücher zu Afghanistan heraus. Yasamin Ulfat hat sich für uns durch einen ganzen Stapel gelesen und wir sortieren jetzt zusammen, was sich zu lesen lohnt. Guten Tag, Frau Ulfat.
Guten Tag.
Grob gesagt fallen die Bücher ja so in drei Kategorien. Es gibt so das Thesenbuch, es gibt den nüchternen Klassiker und es gibt das persönliche Buch. Fangen wir mal mit dem persönlichen Buch an. Das wäre das Buch Wir sind da mit einem Ausrufezeichen. Ein Buch der afghanischstämmigen Künstlerin Nahid Shaalimi. Was ist das für ein Band?
Das ist ein Sammelband, der 13 Frauen zu Wort kommen lässt, die alle sehr persönliche Einblicke in die Tragödie um Afghanistan geben können. Unter ihnen sind unter anderem Journalistinnen, Programmiererinnen, aber auch Politikerinnen. Sie stehen humanitären Hilfsorganisationen und Thinktanks vor, haben zum Beispiel mit den Taliban auch in Doha verhandelt und eine von ihnen hat die Handelskammer für Frauen in Afghanistan mitgegründet. Das Buch ist also, kann man sagen, für Organisationen, die in Afghanistan tätig werden wollen, tatsächlich eine praktische Übersicht über Frauen, die immer noch gute Kontakte ins Land haben und die Strukturen vor Ort kennen, selbst wenn die meisten von ihnen mittlerweile leider fliehen mussten.
Trotzdem klingt das nach sehr, sehr mutigen Frauen. Sind die alle so bewundernswert, die da porträtiert werden?
Es sind alles auf jeden Fall sehr bemerkenswerte Frauen. Allerdings ist mit Ariana Said, der berühmtesten Popsängerin des Landes, auch eine umstrittene Künstlerin dabei. Sie geriet in der Vergangenheit in die Kritik, weil sie Warlords und Kriegsverbrechern Privatkonzerte gab. Ihr wurde außerdem von jüngeren Sängerinnen vorgeworfen, dass sie ausbeuten und erpressen würde. So ist Said die einzige dieser 13 Frauen, die nicht so ganz in diesen Sammelband passt. Und das ist ein bisschen schade.
Ein Sammelband mit 13 Frauen. Also funktioniert das so als Buch? Was lernen wir aus diesen individuellen Geschichten?
Das funktioniert auf jeden Fall. Ich finde, gerade beim Thema Krieg verdrängen wir ja oft die Einzelschicksale und abstrahieren lieber. Und das tut Shaalimis Buch bewusst nicht. Sie macht die Erfahrungen dadurch wesentlich menschlicher und greifbarer, wenn zum Beispiel erwähnt wird, dass AfghanInnen, die im Ausland aufgewachsen sind, größer sind als die, die das Land nie verlassen konnten. Aha. Und das liegt eben an der jahrelangen Mangelernährung im Land. Das ist schon sehr eindrücklich, wenn man das mal so eindeutig beschrieben bekommt.
Ja. Ich habe jetzt vorhin schon gesagt, die Bücher, die fallen in drei Kategorien. Es gibt so das Thesenbuch, den nüchternen Klassiker und das persönliche Buch. Das war jetzt das persönliche. Wenn wir zum Klassiker kommen, das wäre eine Neuauflage von Ahmed Rashid, britisch-pakistanischer Journalist. Der hat sein Buch über die Taliban schon im Jahr 2000 geschrieben, also noch vor den Anschlägen vom 11. September. Hat das damals überhaupt jemand drucken wollen?
Tatsächlich hatte Rashid große Probleme, das Buch über diese damals noch so obskure Gruppierung zu veröffentlichen. Da interessierte sich nämlich niemand wirklich für. Er musste wohl relativ lange nach einem Verlag suchen, aber nach dem 11. September wurde dieses Buch dann schnell zum Bestseller und zu so einer Art Standardwerk über die Bewegung.
Jetzt hat er es neu überarbeitet. Funktioniert das? Ein 22 Jahre alter Klassiker, ist der heute noch relevant?
Rashid bringt nicht viel neue Erkenntnisse mit hinein. Die Taliban von heute kann er auch wirklich nicht so wirklich erklären. Ehrlicherweise versucht er das aber auch gar nicht. Er hat aber tiefe Einblicke in die Entstehungsgeschichte und die Verbindungen zu Pakistan. Und deswegen ist das Buch auch heute noch relevant als so eine Grundlage und Rückblick.
Jetzt wollen wir noch über einen Klassiker reden und das ist die kleine Geschichte Afghanistans von Konrad Schetter. Die erscheint in der wirklich immer sehr nüchternen Reihe bei C.A. Beck und das ist ja quasi so das Gegenteil zu diesem Sammelband von Nahid Shaalimi mit diesen empathischen Porträts afghanischer Frauen, über das wir ganz am Anfang gesprochen haben.
Ja, so kann man es fast ausdrücken. Die beiden Bücher ergänzen sich dadurch ganz gut. Schetter ist Friedens- und Konfliktforscher und hat einen sehr nüchternen wissenschaftlichen Blick auf das Geschehen. Und diese kleine Geschichte Afghanistans ist ein ganz gutes Nachschlagewerk, gerade tatsächlich aber auch für Laien, da sie lehrreich, aber nicht überladen ist.
Jetzt habe ich schon gesagt, das ist kein neues Buch, neu überarbeitet, mittlerweile die 5. Auflage. Geht das auf? Was lernen wir daraus über die Gegenwart? Das ist ja nicht neu.
Ja, genau. Also Schetter hat anders als Rashid aber sein letztes Kapitel nach den neuesten Ereignissen nochmal umgeschrieben. Das heißt jetzt auch das Scheitern des Westens. Und hier fasst er auf wenigen Seiten die Ereignisse zusammen, die schließlich zur Machtübernahme der Taliban führten. Er lässt sich aber dabei nicht auf Spekulationen ein. Und ich finde, zum jetzigen Zeitpunkt keine Prognosen zu geben, ist wahrscheinlich auch die ehrlichste Option. Also das lohnt sich schon, das Buch auch nochmal zu lesen.
Also ein Lob von Yasemin Ulfat für diese genau. Zurückhaltung, dass sich Konrad Stetter mit steilen Thesen und Prognosen zurückhält. Ich habe ja vorhin schon Ihnen versprochen, dass wir jetzt auch noch auf Thesenbücher kommen. Zwei Bücher sind das, eins von Rainer Herrmann und eins von Michael Lüders. Und bei Michael Lüders, bei dem steht die These eigentlich schon im Titel: Hybris am Hindu-Kusch. Und da ahne ich schon, es geht um westliche Hybris. Frau Ulfat, was für eine These verfolgt Michael Lüders?
Genau, also wenn es im Buch natürlich auch um Afghanistan geht, behält Lüders so das große Ganze im Blick. Er wirft, wie auch in vielen seiner anderen Büchern, diese Frage nach den Großmächten auf. Und diese Fragen sind: Lassen sich Konflikte unserer Zeit vielleicht auch friedlich lösen? Und kann man gerade Russland und China nicht viel eher mit einem Dialog auf Augenhöhe begegnen? Das ist also so der Tenor. Afghanistan dient ihm bei diesen Fragen fast mehr als so ein Anschauungsbeispiel, auch wenn er, muss man sagen, mit viel Sachkenntnis ins Thema einsteigt.
Michael Lüders ist ja eigentlich von wegen Sachkenntnis eher als Nahost Experte bekannt, da hat er Namen, ist aber auch da mittlerweile umstritten, weil er spätestens seit dem Syrienkrieg manchen als Putin-Freund gilt, der die Schuld an allen Krisen mit großer theatralischer Geste immer dem Westen zuweist. Wie ist der Tonfall hier in diesem Buch?
Das Buch ist tatsächlich ziemlich zynisch, muss man sagen. Lüders bemüht sich oft gar nicht wirklich um einen sachlichen Ton. Als Beispiel steigt er direkt zu Beginn mit so einer Provokation ein, nämlich dass der Angriff auf Afghanistan als Antwort auf die Anschläge vom 11. September ungefähr so gerechtfertigt wäre wie eine Bombardierung Saudi-Arabiens oder Hamburgs. Beide Orte hätten nämlich viel mehr mit den Anschlägen zu tun gehabt als Afghanistan. Teilweise muss man aber auch sagen, dass man diesen Zynismus bis zu einem gewissen Grad verstehen kann, denn die Einzelheiten, die Lüders beschreibt, sind oft grausam und auch menschenverachtende Kriegsverbrechen. Er schreckt dann dabei auch nicht davor zurück, der Sowjetunion in der Vergangenheit oder den USA heute Kriegsverbrechen in Afghanistan vorzuwerfen.
Das ist also sehr klar positioniert. Das zweite Thesenbuch zu Afghanistan, über das wir reden, ist das Buch Afghanistan verstehen, Geografie, Geschichte, Glaube, Gesellschaft von Rainer Herrmann. Wobei, ich kündige das jetzt so als Thesenbuch an, der Titel klingt ja eigentlich viel nüchterner. Ist das Buch nüchterner als gerade der Tonfall, den Sie bei Lüders beschrieben haben?
Zu Beginn ist das Buch auf jeden Fall nüchterner. Gerade den historischen Teil fasst Herrmann kurz und leicht verständlich zusammen. Im zweiten Teil des Buchs hat man dann jedoch das Gefühl, dass es eben hauptsächlich darum geht, also anders als Lüders, die internationale Gemeinschaft und allen voran die USA zu entlasten. In Wirklichkeit sagt er, seien diese in Afghanistan gar nicht gescheitert. Es sei eh immer nur um die Zerschlagung Al-Qaidas und die Ausschaltung Bin Ladens gegangen und gar nicht um Nation-Building. Aber das stimmt halt so leider nicht.
Auch das ist ja eine steile These. Trotzdem eben nochmal zum Untertitel. Mich verblüfft das ein bisschen. Geografie, Geschichte, Glaube, Gesellschaft, das ist ja ein ziemlich sportliches Vorhaben. Das Buch hat aber gerade mal 200 Seiten. Gelingt das?
Er spricht alles an, Herrmann, aber erklären kann er nicht alles. Er bleibt bei vielen Verknüpfungen leider recht oberflächlich. Das äußert sich dann in Sätzen wie, als Beispiel, je schwächer die Regierung wurde und je schlechter sie regierte, desto mehr Sympathie gewannen die Taliban. Das ist als Erklärung einfach ein bisschen schwammig, vor allen Dingen, weil daran nach nicht mehr so wirklich viel folgt. Das andere Problem ist, dass er wichtige Quellen, wie zum Beispiel die Afghanistan Papers, die Enthüllung der Washington Post zu den Spezialberichten der US-Regierung selbst gar nicht einarbeitet. Das heißt, es ist ziemlich unvollständig. Also er nimmt sich viel vor und liefert dann aber im Endeffekt nicht ganz so viel.
Und liefert aber zumindest vom zeitlichen Ablauf eine Menge. Ne? Also Sie haben ja vor dem Gespräch schon gesagt, der fängt ja bei Alexander dem Großen an. Wie hat Michael Lüders wiederum sein Buch aufgebaut? Fängt der auch so früh an?
Nicht ganz so früh, nicht bei Alexander dem Großen, sondern im 19. Jahrhundert, also zur Zeit des britischen Empires. Das Interessante ist, dass der Rest des Buches von Lüders dem von Herrmann gar nicht unähnlich ist, zumindest im Aufbau. Das heißt, beide Autoren versuchen aus der Geschichte des Landes die Ereignisse der letzten Monate zu erklären und dann tatsächlich eine Lösung zu finden. Und am Ende schreiben tatsächlich beide, dass man dafür um eine Zusammenarbeit mit den Taliban nicht wirklich herumkommt.
Das finde ich jetzt erstaunlich, weil Sie haben vorhin gesagt, irgendwie bei Lüders, das ist volle Kante gegen den Westen, und bei Rainer Herrmann ist es eher eine Entschuldigung des Westens. Die kommt trotzdem am Ende bei einer vergleichbaren These an?
Ja, das ist wirklich tatsächlich ein bisschen erstaunlich. Sie finden beide dorthin, haben aber natürlich einen sehr unterschiedlichen Fokus. Während Lüders durchweg mit diesem Blick auf Russland und China dafür plädiert, in Zukunft weniger Kriege zu führen, geht es Herrmann irgendwie ein bisschen darum, neben dieser Entschuldigung der USA auch durch eine Befriedung Afghanistans die Flüchtlingsströme nach Europa einzudämmen. Er schreibt dazu zum Beispiel im letzten Abschnitt des Buches einen Satz, der so ein bisschen einen faden Beigeschmack hinterlässt. Der Satz lautet: Scheitert Afghanistan, bedroht es den Westen durch Terrorismus und Flüchtlinge. Und diese Gleichsetzung von Terrorismus und Flüchtlingen als Bedrohung ist tatsächlich etwas verstörend. Und da es eben auch der letzte Satz des Buches ist, bleibt er auch sehr im Gedächtnis.
Mhm. Wir haben jetzt über eine ganze Menge von Büchern geschrieben, die jetzt in diesem Frühjahr erhältlich sind zur Situation in Afghanistan. Ich habe vorhin gesagt, irgendwie so, es gibt Thesenbücher, es gibt die nüchternen Klassiker, es gibt so die eher persönlich gehaltenen Bücher. Ich weiß, das ist schwierig, aber wenn wir im Gegensatz zu Ihnen nur Zeit für ein Buch haben, welches würden Sie sagen, sollten wir uns davon nehmen?
Ich müsste tatsächlich zwei empfehlen, weil die sind ja auch sehr kurz. Ich würde sagen, wer es sachlich mag, sollte sich vielleicht an Konrad Schetter halten. Wem Meinung nicht so viel ausmacht, der lernt aber auch bei Lüders viel Neues dazu, weil er halt eben doch schon viel Fachkenntnis mit reinbringt.
Also das wäre Michael Lüders Hybris am Hindu-Kusch und Konrad Schetter, die kleine Geschichte Afghanistans. Jasmin Ulfert, Dankeschön.
Danke.
Jasmin Ulfert hat sich also durch diesen ganzen Stapel an Neuerscheinungen gelesen und ja, die Einschätzung und vor allem auch nochmal die Liste der Titel, die finden Sie natürlich auch auf unserer Internetseite.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/lesart